In diesem Abschnitt geht es darum, wie beschreibt man eine Szene gut, sodass die Dynamik einer Entwicklung deutlich wird. Und wir verbinden das dann auch mit der nächsten Kachel, die dann kommt, mit Gedanken, wie entwickelt man eine Szene so, dass sie dann quasi zu einem Gedanken gefriert. Das ist aber nur ein Vorgriff. Zunächst mal beschäftigen wir uns damit, wie kann ich szenisch gut schreiben. Und da ist Mareike als Erste dran. Wenn sie bitte liest 6a und 6b.
Okay. Meine kleine Schwester schaltete den Fernseher ein und pünktlich begann unser Fernsehprogramm. Wir lagen wie immer gut in der Zeit. Aufgeregt hörte ich die imposante Anfangsmusik von Fred Feuerstein und sah selbst vergessen den Vorspann. Wie immer machte Fred Feuerstein auf dem Bau Feierabend, springt in sein Steinzeitauto, holt seine Familie und dann die Nachbarn ab. Gemeinsam mit ihrem Dino fahren sie immer ins Steinzeitautokino. Was wohl heute Familie Feuerstein machen würde? Essen. Während wir Fernsehen, hatte noch den enormen Vorteil, dass meine kleine Schwester endlich mal ruhig war und nicht wieder Streit mit mir suchte. So konnte auch meine Mutter mal entspannt essen, die wie immer zwischen uns saß.
Ja, von mir dazu zwei Bemerkungen. Fred Feuerstein ist natürlich so ein Klassiker wie Am Fuß der Blauen Berge oder Dallas oder also jeder, der in dieser Zeit groß geworden ist, für den ist ist sofort wieder die Serie und die Familie Feuerstein Begriff. Und du verknüpft das hier sehr gut, sehr schön mit der ganzen szenischen Situation, die tatsächlich ja ein großes Thema war in den, ja, wo sind wir jetzt, 70er Jahren, 60er Jahren, 80er Jahren, weiß ich gar nicht. Wo eben die Familie sich vom Fernseher versammelte. Das war eine Zeit lang, was Tolles. Und dann kippte das ja, um Gottes Willen. Also wer heute als Familie noch vom Fernseher ist, der ist wahrscheinlich Hartz-IV-Empfänger und guckt RTL 2. So hat sich das kulturell gedreht. Und dass du dann auch noch diesen Gedanken entwickelst, naja, das ist ja was Gutes, weil dann kann die Mutter sich mal endlich entspannen, während die Kinder Fernsehen gucken. Also das ist eben nicht nur eine Beschreibung, sondern die Beschreibung transportiert hier gleich zwei Gedanken, nämlich den einen Gedanken, Fernsehen gucken und essen ist ja eigentlich was Gutes, das ist aus heutiger Sicht natürlich revolutionär. Aber auch dieses, was wohl heute Familie Feuerstein machen würde, so nachgeschoben. Also normalerweise sind solche Kommentarsätze oder Essaysätze in Beobachtungen natürlich nicht so die hohe Schule. Aber hier finde ich es großartig, weil wir in einer fast Steinzeit leben. Also in einer Gesellschaft, die eben sich wieder entwickelt in Richtung nicht Steinzeit, aber irgendwas läuft hier schief. Also von daher ist das hier, finde ich, mal eine sehr anregende Frage.
Also jetzt diesen Satz, was wohl heute Familie Feuerstein machen, also jetzt heute in der Zeit. Oh, das hatte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also das war einfach so dieses Kindsein. Ich erinnere mich dran, dann kam diese Anfangsmusik von der Familie Feuerstein, dieser Vorspann, der immer gleich war. Und ich habe mich immer total drauf gefreut. Und den Gedanken, den ich als Kind hatte, was kommt wohl heute dran? Was erlebt die Familie Feuerstein heute? War halt eher so gedacht. Aber
Das ist ja das Schöne bei solchen Sätzen, dass sie in 2, 3, 4, 5 Richtungen gehen können.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal 6c dazu liest, 6d lassen wir mal weg, weil wir schon zeitlich so weit fortgeschritten sind. Lies doch nochmal 6c, da löst du nämlich jetzt wunderbar das Gewehr auf. Also die Forderung von
Ach
Doris
ja.
Dörrie mit dem Gewehr habe ich auch auf der Journalistenschule gelernt, wenn sie schreiben, an der Wand hing ein Gewehr, dann muss damit geschossen werden. Und das passiert ja jetzt bei dir fast.
Fast, ja. Okay. Ich weiß noch, wie ich an diesem Abend eine ganze Wurst waagrecht auf Höhe des Gewehrs hielt und von der Entfernung war sie eigenartigerweise so lang wie das Gewehr. Am Tag davor bin ich auf die Kommode geklettert, habe mich parallel zu diesem aberwitzig langen Schießgerät darunter gelegt und bin mit dem Kopf bis am Anfang vom Pistolengriff gerutscht, um genau zu sehen, wie lange ich noch wachsen muss.
Ja, also hier wird geschossen, beziehungsweise es ist klar, was, also diese Kinderperspektive auf etwas, was an der Wand hängt, finde ich sehr schön.
Ja, super.
Gut.
Ich finde es auch großartig. Vor allem ist ja ein Wunder in dem Text verborgen. Wie kann es sein, dass eine Wurst so lang ist wie das Gewehr
Genau.
und du selber dann nicht so lang wie das Gewehr? Also dieses ganze Rätsel der Perspektive ist in diesem Text verborgen. Klasse.
Wie ich das immer als Kind so erlebt habe und
Ja.
ausprobiert habe und geguckt
Ja.
habe. Ja,
Ja, ist noch ein
genau.
Kurs in Geometrie. Ja. In einer Beobachtung. Ja, ich meine, man kann dasselbe, wir gehen da jetzt so drüber, man kann dasselbe auch ganz, ganz langweilig schreiben. Ja, und nee, das schaffst du eben zu vermeiden, dass es langweilig ist.
Danke.
Anna, kannst du mal zu 6e und f vordringen?
Das mache ich. Es ist Sommer. Ich komme als Letzte an den großen Esstisch, der in der Mitte der Ferienwohnung steht. Die Kinder sitzen immer hinten auf der großen braunen Holzbank mit dem roten Lederimitatbezug. Marie, wie oft müssen wir dich noch rufen? Ich starre auf die kleinen Radieschen in der Kristallschüssel vor mir auf dem Tisch. Sorgfältig nehme ich das kleine französische Radieschen und ritze präzise ein Kreuz hinein. Die Butter ist in der Hitze schon weich geworden und ich versuche sie mit aller Anstrengung in allen Ritzen gleichmäßig zu verfugen. Zuletzt streue ich grobes Meersalz darüber.
Ja, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal dieser programmatische Satz für jedes Kind, für jede Kindheit in allen Zeiten, Marie, wie oft müssen wir dich noch rufen? Daran ist sozusagen alles eingefroren, was man so mit Kindheit verbindet, weil natürlich jedes Kind immer versucht, solche Essensrituale etc. zu umgehen. So, und dann genau das Gegenteil. Also da gelingt es hier ein Vorgang, den man wahnsinnig ausgiebig beschreiben könnte, einfach in einem Satz, in einem Ausruf zu verdichten. So, und jetzt kommt das Radieschen mit der mit der Kristallschüssel und diesem Vorgang. Den habe ich in der Tat dreimal lesen müssen. Er hat mich fasziniert, aber ich habe ihn nicht ganz verstanden, was sich jetzt gar nicht gegen den Absatz wendet, sondern einfach, dass ich dieses Vorgehen, diesen Vorgang nicht
Ich
kenne,
glaube,
aber er hat mich fasziniert.
ich
Entschuldige,
kenne ihn
Doris.
genau. Ich kenne ihn ganz genau, diesen Vorgang. Ich habe das genauso gemacht mit dem Radieschen.
Also diese französischen Radieschen sind ja sehr klein und ja scharf. Und trotzdem ritzt man oben wie, man kennt das vielleicht sonst von so Grillwürstchen. Man ritzt einfach ein Kreuz oben rein. Das heißt, dieses Radieschen springt dann in vier Teile auf.
Und da kommt dann die Butter rein.
Und da kommt die
Genau.
Butter rein.
Was ich interessant finde hier, und das ist wirklich auch wieder sehr raffiniert, das, was du gerade sagst, Kurt, dass diese Situation so ganz lapidar abgehandelt wird. Die Kinder sitzen um den Tisch rum, einer kommt wieder nicht, wird gerufen. Also es ist die Totale, wenn man jetzt mal filmisch spricht. Man sieht es aus der Totale. Und dann kommt diese extreme Großaufnahme von dem Radieschen. Also ein extremer Perspektivwechsel. Und das ist tatsächlich auch diese kindliche Perspektive, die das sich so genau merkt und so genau betrachtet, dieses Radieschen so genau anschaut. Aber es ist szenisch gesehen auch sehr effektvoll, von einer totalen auf eine Großaufnahme zu schneiden, weil wir dann mittendrin sind in dieser Betrachtung des Radieschens. Und das Radieschen nimmt ja sehr viel mehr Platz ein als die Beschreibung der Gesamtsituation, wie die Familie um den Tisch sitzt. Und das ist sehr schnell und hat einen großen Effekt. Mhm. Und nochmal zu dir, Jörg, wegen des Rots, was du etwas bemängelt hattest. Also das Rot wird ja hier auch als Thema weitergeführt, der rote Bezug. Und es gibt eine Farbe vor, du musst dann nämlich nicht mehr sagen, dass das Radieschen rot ist, das wissen wir. Und es hat dann doch auch eine bestimmte Stimmung, das Rot, was sich durchzieht. Das setzt eine Farbe, die sich durch den Text zieht. Und diese Farbe denken wir mit. Und ich glaube sogar, dass wir das Radieschen röter sehen, weil vorher der rote Bezug von dem Sitz erwähnt wird, von der Holzbank.
Ja, Eileen, Essen als Handwerk, 6G.
Obwohl ich Fleisch nicht besonders mochte, macht es unfassbar Spaß, kleine Kügelchen Hackfleisch in die Teigquadrate zu legen und diese dann wie ein Handtuch an den Ecken zusammenzufalten, sodass aus 4 Ecken 3 wurden. Später kam noch Knoblauchjoghurt, der jeden meiner fiktiven Vampirschwärme in die Flucht geschlagen hätte, Paprikabutter und Minze drauf.
Ja, das ist genau so eine Genauigkeit, die ja fast an ein Kochbuch erinnert, die aber anregend ist und ich freue mich jetzt gleich auch aufs Abendbrot. Also da ist so, weil sie so im Detail mir das erzählt, löst sie in mir einen Reflex aus. Ich möchte gleich was kochen. Anke, du bist jetzt nochmal dran.
Okay. Wenn unsere Männer und die Katze ihre Wanderung durch unseren Garten unternahmen, überkam mich immer auch Sehnsucht und Neid, weil ich ein Mädchen war. Immer wieder fragte ich meinen Vater danach, ob ich nicht auch mal den Rasenmäher schieben dürfte. Aber er lachte mich nur aus. Ich müsse noch das Unkraut rupfen oder mit der Schere die Rasenkanten schneiden. Aber der Rasenmäher sei doch nichts für Mädchen.
Ja, hier finde ich großartig so ein großes soziologisches Thema, nämlich Situation von Frauen/Mädchen aus der Kindperspektive. Sie darf eben nicht Rasen mähen. Und das ist eine Art von szenischer Beschreibung, die eben viel mehr ist, als szenisch etwas zu beschreiben, sondern die transportiert eine Sicht auf die Gesellschaft. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel für die Beschreibung einer Handlung, die in Wahrheit viel mehr ist, als die Beschreibung einer Handlung eines Vorganges. Und das wollen wir jetzt nochmal vertiefen und verdichten an dem nächsten Komplex. Wie schreibt man eigentlich so, dass man eben nicht nur beschreibt, sondern dass man auch Gedanken in eine Beobachtung, in eine Szene hineinbekommt? Und das ist die Abteilung Nummer 7, die Kachel Nummer 7, also da, wo Gedanken draufsteht. Ich lese mal jetzt selber den ersten Satz vor, weil wir den eben schon gehört haben, nämlich, was wohl heute Familie Feuerstein machen würde, hatten wir schon gehört. Das ist genau, wie wir gesehen haben, eine Beobachtung einer Szene. Die Leute gucken Fernsehen und die Autorin entwickelt daraus einen Gedanken, fügt diesen Gedanken der Beobachtung hinzu. Eileen, könntest du noch mal jetzt 7b und 7d lesen? Ich würde sagen, 7c überspringen wir mal.
Okay. Jede, die bereits in einem Land im Urlaub war, dessen Sprache sie nicht versteht, hat nachts schon mal den Fernseher im Hotel angeschaltet, glücklich und unbeirrt, obwohl sie keinem Wort folgen konnte. Und d, mein Dad benutzte ein spezielles Nudelholz aus seiner Heimat, die er vor vielen Jahrzehnten verließ, um in Deutschland als Chirurg zu arbeiten. Mehrfach versuchte er, uns den Teig beizubringen, warnend, eines Tages würde er nicht mehr da sein, um ihn selbst zu machen. Aber wir Frauen waren uns einig. Solange wir es nicht lernen, kann er uns nicht verlassen.
Nimm mal 7e noch dazu. Ne?
Dass ich jedoch konsequent auch mit 27 immer noch kein Türkisch oder die Kunst des Manteteigrollens beherrsche, wird mein Dette letztlich leider nicht daran hindern, uns inmitten einer Pandemie zu verlassen. Aber von all dem weiß ich noch nichts, während ich mit 6 Jahren unter der Dauerbeschallung den türkischen Teig falte.
Ja, das sind, finde ich, ganz wunderbare Beispiele dafür, wie man, wie eine Beobachtung zu einem Gedanken gefriert. Also wie ich in dem Fall, wie du in dem Fall als Kind eine Sache beobachtest, verfolgst. Und es bleibt aber nicht eine Beobachtung, sondern es verdichtet sich so zu einem fast essayistischen Satz, wie zum Beispiel auch 7b, also deine Beobachtung, die aber dann ein Satz ist über das Verhältnis zur fremden Umgebung. Und das sind für mich jedenfalls, aber da mögen andere anders sehen, das sind für mich so Sätze auch in Romanen, die, nach denen ich suche, auf die ich besonders scharf bin, weil ich sie dann teilweise Jahre nicht mehr vergesse oder im besten Fall Jahrzehnte. Doris, sind wir da einer Meinung oder siehst du das ganz anders?
Komplett einer Meinung. Hier ist allerdings auch noch eine Technik am Werk, die interessant ist. Das überliest man gern, weil es sich so flüssig liest. Hier arbeitest du mit Flash-Forward und Flashback. Also du veränderst die Zeitebene ganz schnell von einem Satz zum nächsten. Also einmal bist du ein Kind, dann bist du Erwachsener, dann denkst du wieder zurück und dann sagst du diesen Satz, der uns natürlich alle tief erschreckt. Von all dem weiß ich noch nichts, während ich mit 6 Jahren unter Dauerbeschallung den türkischen Teig falte. Und vorher hast du angedeutet, dass dein Vater in der Pandemie gestorben ist, richtig?
Genau, es ist nur mein Opa. Also der heißt Opa, Großvater.
Okay. Was mir sehr leid tut.
Dankeschön.
Aber das ist das, was uns natürlich an Texte auch sehr, sehr bindet, wenn sie an diese großen Ängste tippen, die wir alle haben. Und das machst du mit wenigen Worten und durch dieses Flash-Forward und Flashback sehr, 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 sehr effektiv und auch sehr raffiniert, ohne dass du es wahrscheinlich so bewusst gemerkt hast, als du es geschrieben hast. Oder hast du es genauso gebaut, bewusst?
Vielen, vielen Dank. Nee, es war tatsächlich, ich habe es versucht, diese 2 Seiten mir vorzunehmen und dann einmal durchzuschreiben, habe danach nur noch die Rechtschreibfehler versucht zu editieren, weil ich wirklich mal genau diese Technik, die ich auch damals, wie gesagt, schon an der Hochschule gelernt hatte, bei deinem Seminar, auch nochmal anwenden wollte. Zu wissen, das ist mein Rahmen und ich schreibe jetzt drauf los. Und das ist genau das, was quasi aus mir rauskam in dem Moment.
Super. Klasse. Ich bin stolz auf dich. Ja, HSF-Studentin, na klar.
Ah, gut. Deine Schule, ja. Georg, du kommst zum letzten Abschnitt, zur letzten Kachel, das Thema Dialoge. Was ein ganz spannendes ist, weil es gibt so viel schlechte Dialoge in Romanen, in Filmen, in journalistischen Artikeln. So, also ich kann auch nicht behaupten, dass ich gute Dialoge schreibe. Aber leg los.
Da fragen wir doch am besten diejenige, die es am besten wissen muss, weil sie tolle Dialoge für Filme geschrieben hat, aber eben auch in ihren Büchern immer wieder weiß, wie man Leute fesselt. In der Vorbereitung für diese Veranstaltung haben Kurt und ich uns unterhalten und Kurt sagte, eine eiserne Regel für Dialoge heißt, A und B unterhalten sich. Die Frage von A darf von B nie beantwortet werden. Und ich habe nochmal so ein bisschen im Internet gegoogelt und geschaut. Und da heißt es, in einem Roman Dialoge schreiben heißt, nicht beweisen zu wollen, wie gut man sich ausdrücken kann. Es geht nur darum, den Leser zu begeistern und in die Geschichte zu ziehen. Das bedeutet, dass er in den meisten Fällen nicht wissen muss, wie etwas gesagt wurde, sondern was. Doris, was würdest du sagen? Also Punkt 1, A und B unterhalten sich. Die Frage von A darf von B nie beantwortet werden. Und es kommt nicht darauf an, wie etwas gesagt wurde, sondern was. Kann man das so sagen?
Ich seufze ein bisschen, wenn so viele Regeln aufgestellt werden, weil natürlich der Regelbruch auch immer stattfindet und dann auch oft wahnsinnig gut ist. Aber was natürlich der Vorteil des Films ist, ist, dass die Betreffenden nicht über das, nicht das sagen müssen, was sie wirklich meinen. Also berühmt bei Godard zum Beispiel Pierrot Le Fou, da sagt Belmondo sagt, ich liebe dich, und dann schneidet Godard auf einen Fuchs. Und es ist vollkommen klar, dass er das nicht meint. Wenn er sagt, ich liebe dich, hat er wahrscheinlich gemeint, ich hasse dich. Das kann Mozart übrigens auch mit Musik und Text, aber das kann der Film besonders gut. Deshalb stimmt es schon, man muss im Film eben nicht sagen, was man wirklich meint, sondern man kann etwas ganz anderes meinen und man kann so schön lügen im Film. Das ist in der Literatur schwierig im Dialog. Aber auch in der Literatur kommt es oft doch sehr stark darauf an, wie jemand spricht. Und je besser wir diese Figur kennengelernt haben, umso mehr kann man dann auch wieder elliptisch arbeiten, also Dinge nicht sagen, auslassen. Und wir wissen, weil wir diese Figur kennen, was sie eigentlich sagen möchte. Das ist aber komplizierter als im Film, weil wir mehr Informationen brauchen. Aber so, wie du das gerade skizziert hast, würde ich das, glaube ich, erstmal nicht unterschreiben. Aber was ganz schlimm ist, und das kennen wir alle, ist, wenn im Film die Leute immer genau sagen, was sie denken und vor allem, was wir als Information brauchen. Also Hausnummer, du Bruder meiner Tante, der du doch gerade noch in New York gelebt hast und gestern zurückgekommen bist. Ja, vielen Dank. Das wollen wir alle nicht hören, aber das wird eben sehr, sehr viel gemacht. Der nächste Fehler ist, dass die Leute sich immer anschauen, wenn sie miteinander sprechen. Das machen wir auch nie. Wir gucken uns nicht an. Vor allem dann gucken wir uns nicht an, wenn es richtig wichtig wird und uns wirklich ans Eingemachte geht. Schauen wir uns fast nie an.
Guckst du eigentlich noch Tatort?
Ja, ich versuche wirklich so viel analoges Fernsehen zu sehen, wie ich kann, oder in der Mediathek, weil natürlich viele junge SchauspielerInnen nur da eine Chance bekommen und ich sie nur da auch entdecken kann. Ja. Das ist nun mal so. Also das ist
viel, immer noch ein großer jetzt Arbeitgeber. Bei dem Thema Dialog und dieses Gestanzte, da fiel mir gerade irgendwie der Tatort ein dazu.
Ja, Dialoge, es ist schwierig, Dialogschreiben zu lernen. Also man kann viele Übungen dazu machen, aber es ist wirklich nicht einfach. Am besten ist es, man nimmt tatsächlich Leute auf, die miteinander reden und das möglichst nicht merken, und schreibt es ab. Und dabei merkt man nämlich, dass man im Dialog irrsinnige Schleifen dreht, bevor man vielleicht irgendwann dann sagt, was man sagen wollte, wie Leute ständig aneinander vorbeireden, wie jeder nur von sich redet. All diese wunderbaren Dinge lernt man dadurch. Also Dialoge abschreiben ist ein guter Tipp, glaube ich.
Also was für mich ein Vorbild ist, sind die Dialoge in Pulp Fiction. Wenn John Travolta und Samuel L. Jackson Leute umlegen und sich dabei unterhalten über die Qualität von Burger und weiß der Henker was. Aber das funktioniert natürlich durch so einen wahnsinnigen Zynismus, der in den meisten Fällen ja schon fast zur Komödie wird. Ja, aber da, das sind wirklich so zwei Leute, da hat Travolta quasi ein anderes Drehbuch als Jackson. Jedenfalls reden sie so, als hätten sie eigentlich als würden sie zwei Rollen spielen, die nicht aufeinander abgestimmt sind.
Ja, daran stört mich nur, dass es natürlich eine Masche wird und es verkommt immer mehr zu einer Masche. Also irgendwann weiß man natürlich, wie der Hase läuft.
Lass uns doch nochmal ein Beispiel von Elke anhören oder auch ansehen, wenn ihr auf Instagram schaut. Das ist die Kachel Nummer 8, da geht es um die Dialoge. Und ich würde die Elke bitten, ihren Text mal vorzulesen oder ihren Dialog.
Ja. Dappel Philipp, sagt Paula. Und ich zucke zusammen. Ob sie etwas bemerkt hat? Heute Abend findet die Fete mit der 10. Klasse unserer Partnerschule aus Mannheim statt. Wir haben sturmfreie Bude, denn Mirjams Eltern sind verreist. Doch jetzt heißt es erst einmal mit den Mädels Mathematik und Physik zu pauken. Innerlich stöhne ich und werfe einen Blick auf die Uhr.
ob er wohl auch kommt? Weißt du, ob Thorsten kommt? Frage ich in Richtung meines karierten Heftes. Gestern Abend hat er gesagt, er kommt mit, antwortet Paula. Wieso? Wenn Thorsten kommt, kommt Alex auch. Oh. Ach, nur so. Die Karos vor meinen Augen verschwinden. Und der 1,70 Meter große Alex mit den braunen Kulleraugen, den buschigen Augenbrauen und dem etwas runden Kinn steht vor mir und redet von seinem Mofa. Ach, er könnte auch über Mathematik oder Physik sprechen. Ich würde ihm zuhören. Mein Atem geht schnell. Erde an Elli, reißt mich eine schrille Stimme aus meinem Traum. Widerwillig kehre ich zu meinem Matheheft und Paula zurück. Ich heiße nicht Elli. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich, antworte ich. Ein winzig kleinen Tick. Zu schnell und zu laut und zu schrill. Ich muss mich zusammenreißen, damit sie nichts bemerkt. Komm! Mit einem Knall schlage ich das Mathebuch zu. Lass uns die Salate vorbereiten. Noch bevor sie antworten kann, bin ich schon an der Türe und winke den beiden zu.
Vielen Dank, Elke. Und ich lese jetzt mal einen Text vor, den der Kort redigiert hat, aus diesem Text. Zappel, Philipp, sagt Paula, und ich zucke zusammen. Ob sie etwas gemerkt hat? Heute Abend findet die Fete mit der 10. Klasse unserer Partnerschule aus Mannheim statt. Miriams Eltern sind verreist. Weißt du, ob Thorsten kommt? Frage ich in Richtung meines karierten Heftes. Gestern Abend hat er gesagt, er kommt, antwortet Paula. Wieso? Wenn Thorsten kommt, kommt Alex auch. Ach, nur so. Die Karos vor meinen Augen verschwinden und der 1,70 Meter große Alex steht vor mir. Braune Kulleraugen, buschige Augenbrauen, etwas rundes Kinn. Erde an Elli! Eine schrille Stimme reißt mich aus meinem Traum. Ich heiße nicht Elli. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich, antworte ich einen winzig kleinen Tick zu schnell. Komm! Mit einem Knall schlage ich das Mathebuch zu. Lass uns die Salate vorbereiten. Kort, eine Frage an dich. Du hast ja jetzt den Text sehr zusammengestrichen, den Elke uns gerade vorgetragen hat. Was hat dich dazu bewogen, den so zu straffen?
Ja, so viel ist da gar nicht passiert. Das ist einfach, aber ich würde sagen, das können sich die Leute jetzt mal, wenn es sie, also wahnsinnig viel habe ich da nicht gemacht, weil ich fand den Dialog von Elke gut, aber man konnte ihn einen Tick besser machen. Aber das sollen sich die Leute jetzt vielleicht mal, die es interessiert, sich auf Instagram im Vergleich angucken. Ich glaube, man muss da jetzt in die Details gar nicht mehr gehen.